Oh, Schreck,
also
oh, Schreck,
Pflanzen
oh, Schreck, ein Fleck.
Wagen, aber kann ich nicht.
Ja.
Ah,
Evi sucht jetzt hier nämlich Flecken in der Wohnung, die sie wischen kann, weil sie weiß, dass sie heute mit Lesen dran ist. Und um das so weit wie möglich rauszuzögern, sucht sie jetzt nach Möglichkeiten. Naja. Hallo und herzlich willkommen zur mörderischen Wilhelmstadt, dem Krimi-Podcast rund um die Wilhelmstadt-Krimis des Spandauer Autors Mike Bischoff. Das bin übrigens ich selbst und mit dabei ist...
die Evi. Hallo auch von mir.
Fertig?
Ja, könnte man so sagen.
Jetzt rennst du schon wieder weg.
Eieieiei.
Hallihallo zusammen.
Hallo. Oh,
wir sind wieder da.
Ja, ich jetzt auch, nachdem schon bemängelt wurde, dass ich hier einfach nicht mich vernünftig hinsetze, sondern laufend wieder losrenne. Und böse Zungen haben behauptet, das liegt daran, dass ich heute lesen soll.
So Quatsch, genau, weil du Quatsch mit Soße. Eine gewisse Furcht davor entwickelt hast, aber egal.
Gar nicht wahr.
Liegt erstmal hinter uns eine zwar kurze, aber ich finde,
Anstrengende Woche.
Ja, fand ich so auch. Viele Termine diesmal. Ja. Von einigen Terminen müssen wir auch gleich noch erzählen. Ja, so war das nämlich. Die Woche für uns fing ja am Dienstag an, nachdem wir ja am Montag noch im Mini-Wochenend-Kurzurlaub waren. Mhm. Ihr wisst ja alle, wir waren letztes Wochenende in Bad Wilsnack. Dann, da sind wir bis Montag geblieben. Montag früh wollten wir ganz verwegen in Bad Wilsnack joggen gehen. Und haben dabei vergessen oder nicht berücksichtigt, dass davor Sturmtief Nadja über auch Bad Wilsnack hinweggefegt ist.
Ja.
Das ist ja weiter im Norden und dort hat es richtig gewütet und so wurde unser gemütlicher Waldlauf eher ein Waldhindernislauf.
Naja, ich kam mir so ein bisschen tanzend und hopsend durch den Wald vor.
Ja.
Also laufen war da schlorfen, moddern, springen, ja. Bisschen zum Tanzen.
Ja. Mhm. Ja, so, was fiel auf? Mir selbst fiel natürlich was auf.
Echt?
Ja, und zwar als ich letzten Sonntag beim Joggen mal wieder, nochmal die ganze Episode durchgehört habe, stellte ich fest, ich hätte ja um ein Haar wieder einen Baumarkt ins Rathaus gezaubert. Da kam jetzt so, Amt. Und prompt kam nachmittags die erste Nachricht rein. Seit wann gibt es dann ein Baumamt? Spannend. Also gibt es jetzt sozusagen im Spandauer Rathaus, so zumindest nach Böhmer und Dost, ein Baumamt und ein Baumarkt.
Ein Baumamt. Ja, ist ja praktisch.
Ja. Vielen lieben Dank an, in dem Fall, André L. aus S. für den netten Hinweis zum Baumamt.
Hat aber gut hingehört, ne?
Ja, er meinte, er hätte wohl auch dann mehrfach zurückgesetzt und nochmal gehört und nochmal gehört und nochmal gehört, um auch ganz sicher zu sein. Ja, also so wird man aber hier auch überwacht.
Das ist ja, das ist ja brutale Fehlersuche.
Ja, schrecklichst. Ja, das zur letzten Folge. Wir hatten im letzten, hatte ich doch noch mal, wir kommen irgendwie immer wieder nach Starken, komisch, ne? Obwohl wir hier in der Wilhelmstadt sind und es um Wilhelmstadt-Krimis geht. Das alte Krankenhaus in Starken, was ja aktuell noch mehr oder weniger frei zugänglich ist. Letzte Woche, aufgrund des Kurztrips nach Bad Wilsnack, war ich samstags ja laufen, kam samstags da vorbei und hörte doch mächtiges Getöse. Soll also heißen, da wird wirklich schon gebaut. Man hörte also deutlich Bauarbeiten daraus.
Mhm.
Wenn man sich das also schnell noch angucken will, dann sollte man es vielleicht sonntags tun, wenn da gerade keine Abbrucharbeiten stattfinden. Weil nach solchen hat sich das nämlich angehört, was da los ging.
Ach so.
Ja.
Also kein Restaurieren oder...
Genau. Heute können wir übrigens keine Fragen zu Starken und den dortigen Befindlichkeiten freilassen, weil morgen geht es nämlich nicht joggen. Das haben wir auch schon heute gemacht.
Stimmt, wir fahren morgen in Urlaub. Juhu!
Und deswegen Könnte ich dann morgen also nicht nachgucken.
Ja.
Ja. Was haben wir noch Neues? Wir haben Neues.
Kannst du ja im Zug, kannst du dir Kopfhörer aufsetzen und den Podcast hören.
Ja, das schon, aber ich kann dann nicht mal schnell irgendwo gucken.
Ach so, gehen, nachschauen. Ob
dieses
ja, das
oder jenes tatsächlich so ist.
Das ist schwierig.
Siehst du, und jetzt haben wir auch den Dreh rausgekriegt, welche Taste man drücken muss. Verdammt.
Ab wann ist unser Quassel nicht mehr drauf?
Und zwar kurz zur Erklärung, ich musste gar mächtig husten und habe deswegen mal kurz die Aufnahme angehalten. Und dann sozusagen ab der Feuerwehr. Da fuhr nämlich die Feuerwehr vorbei mit einem herrlichen Tatütata, das wir gleich mit aufgenommen hatten. Nun ist es nicht da. Also nochmal kurz von vorn, ihr habt nämlich jetzt nicht so viel verpasst, das ist schnell wiederholt. Hm. Ich erwähnte ja, dass ich dem letzten schon mal erwähnte, dass sich die Preisaktion für die E-Books nicht verlängern ließ.
Ja.
Es gab ja nur diesen, ich hatte die Möglichkeit, entweder zu sagen, Preisaktion stoppen oder
vollzeitig
oder so belassen, wie sie ist. Weil ich sie nämlich verlängern wollte, deswegen hatte ich danach gesucht. Mhm. Nun war die Preisaktion ja Ende Januar zu Ende und jetzt ging es in den Februar rein und ich hab's prompt verpennt. Hab dann aber beschlossen, das war nicht einfach wieder passiert. Die E-Books werden jetzt dauerhaft auf 99 Cent gesetzt.
Du also irgendwann die absolute Armutsgrenze erreichst?
Genau.
Und das ganz ohne Wissen des Haushaltsvorstandes?
Genau. Aber dadurch, dass ich ja auch mit höherem Preis nicht reich werde, weil die E-Books eben interessanterweise nicht so oft gekauft werden. Hatte ich eben schon mal erklärt, wie die Aufnahme versehentlich nicht lief. Also es ist im Grunde genommen so, von so einem E-Book für 5 Euro kommt ungefähr 1 Euro beim Autor an. Ist natürlich deutlich mehr als meinetwegen bei einem Buch für 10 Euro. Da kommen nämlich also 50 Cent, 40, 45 Cent, glaube ich, beim Autor an. Deswegen ist es natürlich für den Autor immer die bessere Geschichte, so ein E-Book zu kaufen. Und bei 99 Cent kommt natürlich kein Euro mehr an, sondern entsprechend weniger, aber da ja sowieso eh alle die gedruckten Bücher kaufen, spielt es keine Rolle und andersrum, wenn man ganz ehrlich ist, so ein E-Book so wahnsinnig teuer zu verkaufen, ist eigentlich auch Quatsch. Ja. Es gibt keine Lagerkosten und kein Nix, da muss nichts gedruckt werden, da müssen vorher keine Bäume gefällt werden, also im Grunde genommen,
das sind ja
Bits
nix.
Und Bytes. Sicherlich, man braucht irgendwo 3 MB Speicherkapazität auf dem Server und vielleicht nochmal 3 für Backup, aber also, ja, aber das ist eine Diskussion, ich glaube, die kann man ewig führen bis sonst wohin.
Ja, gut. Also wir kaufen nun in erster Linie E-Books. Das liegt einzig und alleine daran, wir haben es schon mal probiert, wenn wir in Urlaub fahren. Das war dann immer noch so ein extra Koffer mit Büchern. Und das wurde uns auf Dauer doch ein bisschen zu schwer, zumal wir jetzt doch des Öfteren wieder den Zug benutzen und nicht mehr das Auto. Das arme Auto muss ein bisschen in der Garage ausharren. Und im Zug noch ein extra Koffer nur für Bücher ist schon ein bisschen doof. Also so ein genau. E-Book mit hunderten von Büchern ist doch angenehmer
genau.
zu tragen.
Genau, wir hatten es ja auch mal erzählt. Und die Geschichte, wo mir die fette, fast 1000 Seiten dicke Frank-Schätzing-Schwarte ins Gesicht geknallt ist. muss ja alles nicht sein.
Und die verstauchte Hand dazu.
Oh weh, oh Schreck, oh Graus.
Ja, wenn man ein zu schweres Buch hält, darüber einschläft und das
darunter
einschläft, genau, und das Buch krampfhaft festhält und das wirklich ein richtiger Schwarte war und man sich dann die Hand da...
die Nase hat was abgekriegt.
Die Nase und die Hand hat auch irgendwie... Naja, wie auch immer, jedenfalls war das gesundheitlich nicht gerade sehr förderlich.
Ja. So, kommen wir zu den Ereignissen dieser Woche. Große Geschichten. Wir hatten es ja letzte Woche schon mal ganz vorsichtig anklingen lassen, dass ja der RBB anfragte, ob er sich dann mal mit mir unterhalten dürfe. Und da gab es, so wie ich schon erzählte, einige Hürden zu nehmen. Kurz zusammen erklärt, geredet, gesprochen.
Gefasst
war das Wort, was ich suchte und nicht fand. Danke. Der ABB macht in der kommenden Woche in der Sendung Studio 3. Die läuft immer dienstags um 18.45 Uhr. Also schon mal vormerken, 8.2. 18.45 Uhr, Studio 3. Kommt eine Reportage über die drei Kinder von Manfred Krug und dessen Tagebücher. Und in dieser Sendung werden halt immer irgendwelche bekannten Leute aus Berlin, Brandenburg und dergleichen vernommen, hätte ich fast gesagt.
Vernommen ist gut.
Interviewt. Und zwischendurch gibt es immer so, wie sagt man so beim RBB, so kleinere Reportagen über Alltagshelden und dergleichen. Also bin ich jetzt tatsächlich offensichtlich, vermutlich, möglicherweise
ein Alltagsheld.
Zumindest ein solcher aus Berlin.
Ja, mein Held bist du ja eh schon lange.
Juhu! So, und der Plan war jetzt zu sehen, ja, da ist ein Feuerwehrmann und der nach seinem Dienst geht er nach Hause und schreibt Bücher. Jetzt wollte der ABB natürlich auch bei mir auf Arbeit filmen, so nach dem Motto, ja, da geht er jetzt, sitzt er in seinem Büro oder was auch immer und jetzt kommt er aus seinem Büro nach Hause und fährt nach Hause. Aber da hatte ich schon von vornherein gesagt, oh, das wird wahrscheinlich nichts werden. Wir haben bei uns, die meisten wissen es, ich arbeite in der Feuerwehrleitstelle, natürlich entsprechende Corona-Regeln, das ist Sicherheitsbereich. Und wenn bei uns die Krankheit richtig eingetragen wird, dann platzt natürlich der ganze Laden, ist ja klar. Das sind hochspezialisierte Mitarbeiter dort, durch die Bank weg. Und die kann man mal nicht eben ersetzen. Wenn in so einer Feuerwache so eine Wachabteilung ausfällt, dann ist es sehr, sehr bitter. Dann wird es auch schwer für alle anderen, weil die Arbeit ja dann mehr oder weniger mitmachen müssen. Aber man kann halt eben die Kollegen von anderen Wachen zur Not verteilen, so ein bisschen. Geht bei der Leitstelle natürlich nicht, aufgrund der hohen Spezialisierung. Also war mir schon mal klar, wird nichts. Zwar war die Idee, ein Kollege filmt mich mit dem Handy und dann wird das eingespielt. Hielt ich natürlich für Quatsch. Und musste aber deswegen, ich wollte nun jetzt nicht von mir aus sagen, dass es nicht geht, deswegen habe ich natürlich bei uns mit der Pressestelle und mit allen möglichen Verantwortlichen gesprochen. Ging eine ganze Weile hin und her, aber unterm Strich hat man sich nachher dann dazu entschlossen, die Sache komplett zu untersagen. Womit ich halt auch gerechnet habe, ist ja kein Problem. Also blieb der Dreh im Inneren der Leitstelle erstmal auf der Strecke. Gibt Schlimmeres, finde ich. Egal.
Ja, klar.
Aber am Mittwoch kam das Team vom RBB dann trotzdem zur Leitstelle gefahren, weil auf der Straße ist man ja nicht auf Feuerwehrgelände und darf ja filmen, wie ich da vom Hof fahre. Also haben die mich gefilmt, wie ich vom Hof radel zum Feierabend. Dann sind sie neben mir her ein bisschen, dann wurde ich unterwegs noch ein bisschen gefilmt, wie ich so fahre.
Hattest du Geleitschutz?
Ja, sozusagen. War eine sehr spannende Angelegenheit. Jetzt sind die natürlich direkt hierher nach Hause und das bedeutete für mich, ich musste auch auf direktem Wege nach Hause fahren, völlig ungewohnt.
Ja, so, nur aber einen so. Weg hast du gefunden.
Ja, ja. Ich habe 9,5 Kilometer, die Strecke war so entsetzlich kurz. und dann haben wir halt hier zu Hause noch jede Menge Interviewkrempel gemacht mit überhaupt nicht gestellten Szenen. Und dann sind wir noch ein bisschen in den Grimnitzpark gegangen und haben dort auch überhaupt nicht gestellte Szenen gedreht. Und hier in der Genfenbergstraße noch weniger gestellte Szenen. Also, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, ich war mächtig erstaunt, wie viele Einstellungen, Schnittbilder und ihr Döns da gedreht werden für einen am Ende, ich glaube, maximal 3-minütigen Beitrag. Also war schon echt heftig. Fand ich.
Aber war sicherlich auch sehr toll.
Und, aber die Reporterin, die hatte doch immer irgendwelche Ideen und das brauchst du noch und jenes. Und ich meine, was kann sie damit wollen? Und, aber na gut, da habe ich den ganzen Spaß halt mitgemacht. Das Schwierigste eigentlich war, bei der ganzen Sache die Kamera zu ignorieren.
Ja, das glaube ich.
Weil man will ja jetzt nicht genau in die Kamera sprechen, man soll ja auch nicht so drauf achten, gerade dann wurde hier so Sachen gemacht. Ich gehe halt hier durch die Wilhelmstadt spazieren und laufe hier gemütlich den Block runter. Und
da wolltest du dich Löcher nicht die ganze Zeit
soll ich natürlich Kamera nicht in die Kamera gucken, sondern soll mir die Wilhelmstadt begucken. Oh, schön, fein. Und so.
Machst du ja sowieso.
Mach ich sowieso, aber Na, nun nicht unbedingt hier die Genfmerkstraße, weil die sehe ich von meinem Sessel aus, wenn ich aus Fenster gucke. Egal. Aber war auf jeden Fall insgesamt eine sehr, sehr spannende Sache. War sehr, sehr lange, hat es gedauert. Ja, wir waren insgesamt beschäftigt, glaube ich, von 11 bis 14 Uhr. Irgendwie so. Fast war 14, jede Menge.
Halb zwei oder so.
Oh, halb zwei. Hm. Also jede Menge Zeit gebraucht für nachher doch so einen kurzen Beitrag.
Also, das ist schon interessant, ne?
Ja.
Wie also, aufwendig doch so ein Beitrag ist. Wie auf, und da ist ja, das ist ja praktisch nur das Filmen, also nur das Interview, das Filmen und so weiter. Wenn ich mir vorstelle, wenn das noch alles zurechtgeschnitten werden muss und
genau,
was weiß ich, was da noch alles mit beihängt, man kann sich das ja gar nicht so vorstellen.
Das ganze Schneiden wurde wohl auch am nächsten Tag gemacht. Das hatte mir die Reporterin schon angekündigt, dass sie das am nächsten Tag gleich machen möchte. Und muss er wohl auch gemacht haben, weil den Vormittag rief sie dann regelmäßig an und was ist denn hier und was ist denn das und was ist denn das?
Ne, so. Ja, also kann man erst mal sehen, wie aufwendig sowas überhaupt ist.
Da hatte sie dann nochmal 1000 Fragen, weil über was wir auch schon gesprochen hatten vorher. Blöd ist natürlich dann so, wenn dann stand ich im Grimnitzpark und dann kam so die Frage, dann wurde wieder so Interviewszene gedreht, kam so die Frage, ja, wenn Sie jetzt hier so sind, was fällt Ihnen denn zu den Büchern ein? Nichts. Das ist doch nur eine Wiese. Ja, war also eine sehr anstrengende Geschichte, die Sache. Aber ich finde, ich habe sie, glaube ich, glänzend gemeistert. Ich wiederhole gerne nochmal den Sendetermin. 8. Februar, 18.45 Uhr, RBB Berlin.
Wir werden uns das anschauen.
Studio 3, live aus Babelsberg.
Ja, finde ich.
Beziehungsweise
toll.
In dem Fall live aus der Berliner oder vielmehr Spandauer Wilhelmstadt. Eieieiei.
Ah, ich finde es schon sehr interessant. Also.
Ja, fand ich auch. Also war eine spannende. Und vor allen Dingen, ich habe im Nachgang mal kurz geguckt in der Mediathek vom RBB. Mir so eine Studio 3 Folge angeschaut oder rein und habe mal geguckt, gut, okay, da wird wirklich immer die ganze Zeit vernommen. Und dann kommen immer so diese Einspieler zwischendurch. Ich habe mir so einen Einspieler angeguckt und erstaunlicherweise sieht man es dann mit ganz anderen Augen. Man sieht so diesen Einspieler und weiß genau, wie das alles entstanden ist. Mhm. Ja, dann haben sie das hier mal. Ja, natürlich, alle klar, kennst du. Dann ist es entspannt, wenn man plötzlich so aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht, so auch aus dem, wie viel Arbeit dahinter steht, so einen kurzen Beitrag doch eigentlich zu machen. Ne?
Aber ich denke mal, so ein bisschen geehrt fühlst du dich sicherlich auch, dass natürlich du da auserwählt wurdest, so ich, muss ich mal so sagen.
Ja, natürlich.
Also ich finde das schon eine ganz tolle Angelegenheit.
Ist schon Schau, natürlich. Ja. Wer würde sich da jetzt nicht geehrt fühlen? Ne? Also, der würde wahrscheinlich, wer sagt, ihm ist sowas egal, der lügt wahrscheinlich auch ein bisschen.
Ja.
Naja. So, ja, das war jedenfalls die Sache mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Gestern klingelte wieder das Telefon. Eieiei. Dran war ein Mitarbeiter der Arbeits- und Schutzgemeinschaft Fort Haneberg.
Ah ja, mit denen hatten wir ja schon mal zu tun.
Mit denen hatte ich schon zu tun, genau. Und zwar im Vorfeld zum Mord Haneberg hatten wir ja da so ein bisschen Recherche betrieben und wurden unter anderem von einem der Vorstände eingeladen, dort zu einer kleinen privaten Führung, war schon im Oktober oder November, innerhalb zwei Wochen nach der Fledermaus-Schließzeit. Und da haben wir so eine ganz private Führung durchs Fort Haneberg gekriegt, also durch alle Ecken da, nicht nur durch die touristisch erschlossenen Bereiche. Das war also schon mal ganz interessant. Wie gesagt, aus eben dieser Arbeits- und Schutzgemeinschaft rief mich dann gestern ein Herr an, und sagte, Mensch, ich habe hier in Starken in einer Zeitschrift oder in einer Zeitung der Stadtteilbibliothek von Ihnen gehört. Dachte ich, ja, da war letztens ein Artikel drin. In dem Rahmen hatte ich so ja der Stadtteilbibliothek alle drei Bücher gestiftet. Die hätten mir die zwar auch bezahlt, da habe ich gesagt, naja, dann ist man
muss
ja generös.
Muss ja nicht sein.
Ja, und ja, und wir wollen auf jeden Fall, hub er an zu sagen, im August wieder Krimi-Lesungen machen im Fort. Da macht er bei mir gleich Klick, denn wie wir dort waren, hatte der uns ja schon mal davon erzählt, wie dann da so in dem ganzen Gang die Stühle standen und dann da gelesen wurde. Und die suchen halt auch für dieses Jahr so 3, 4, 5 Autoren, die dort gerne lesen möchten. So pro Autor ist dann angesetzt so eine halbe Stunde und so. Da dachte ich so, das passt ja eigentlich perfekt. Wenn wir jetzt hier so lesen, in so ein Kapitel hat ja immer so, lesen wir 25 Minuten, ne? Selbst wenn ich da vor lauter Aufregung ganz schnell lese und die liebe Evi mich nicht gebremst kriegt, ist ja dann immer noch so ein bisschen, dass man dann halt eben vom Publikum möglicherweise auch Fragen gestellt bekommt und so. Aber ja, um abschließend zu sagen, das wird auch stattfinden.
Wer, also hast du dich gleich bereit erklärt.
Ja, wer sich also sowohl für so eine Lesung als auch für das Fort Haneberg grundsätzlich interessiert, sollte sich vielleicht den August schon mal vormerken, an irgendeinem Augustwochenende, irgendein Freitag oder Samstagabend wird das Ganze stattfinden. Und es ist nicht das Wochenende mit dem 22. 23.
Okay.
Ja, dieses Wochenende habe ich bei ihm gleich gesagt, da habe ich keine Zeit. Da sind wir beide an der Müritz. Und ich werde um die Müritz herum joggen, 75 Kilometer, und du wirst mich auf dem Fahrrad begleiten.
Juhu!
Ja, da habe ich doch meinen Ultramarathon.
Ja, ich dann auch.
Ja. So. Ja, so viel Ergebnisse, Ereignisse, wie die Woche mit sich brachte. Da haben wir natürlich jetzt wieder sehr lange geplappert. 20 Minuten.
Ja.
Und
du hast geplappert.
Ich habe geplappert.
Komm mal gar nicht zu
Vor allen Dingen hätte ich mir fast vorstellen können, dass du nicht aufhörst zu reden. Einfach um es möglichst weit hinauszuzögern, dass du dann vorlesen musst.
Du meinst rumstottern. Na gut, ich werde dir mal Mühe geben.
Aber jetzt sind wir mit dem ganzen Vorgeplänkel durch. Wir haben ja noch geplappert. Jetzt hören wir die liebe Evi in dem von ihr höchstpersönlich erfundenen seniorengerechten Vorlesetempo.
Du bist ja herrlich.
Das finale Kapitel aus Die Seeburg-Verschwörung. Wir werden erfahren, handelte es sich um Mord oder doch nur um Selbstmord oder gar einen Unfall? Wir werden erfahren, wenn es denn Mord war, wer ist der Täter? Wir werden erfahren, wenn es denn Mord war oder auch Selbstmord oder ein Unfall? Was sich tatsächlich zugetragen
Total
hat.
Total spannend, ne? Du bist richtig gespannt, nehme ich mal an.
Oh, ich
platze vor Neugier. Kannst du dir auch gar nicht vorstellen, wer das war.
Und deswegen fangen wir jetzt an.
Okay, na dann mal los.
So. Aufnahme läuft.
Klappe auch. Okay, also, dann wollen wir mal loslegen. Offene Konfrontation. Krügers Vorzimmerdame blickte uns böse an, schien aber auch ein wenig erstaunt, dass ich diesmal nicht mit Fabian erschien, sondern zwei ältere Damen in Schlepptau hatte. Das nahm ihr wohl ein wenig den Wind aus den Segeln und verzichtete sie auf einen prompten Rauswurf. Guten Tag, Herr Böhme. Weshalb haben wir heute das Vergnügen Ihrer Anwesenheit? Guten Tag. Auch heute müssen wir zu Herrn Krüger und egal, was auch immer er behauptet, er wird uns sprechen wollen. Sagen Sie ihm einfach, dass wir die Ergebnisse der Nachforschungen des Kollegen Tschirner vorliegen haben und dringend mit ihm darüber beraten müssen. Die Vorzimmerdame verschwand in Krügers Büro. Das hast du aber sehr diplomatisch ausgedrückt, raunte mir Rita zu. So bin ich eben. Immer nett, immer freundlich, immer diplomatisch. Und außerdem musste sie ja nicht gleich alles erfahren. Sie wird schon noch früh genug mitbekommen, dass sie bald einen neuen Chef haben wird. Wir warteten noch etwa eine Minute, bis sie wieder zurückkam. Herr Krüger erwartet Sie dann. Als wir sein Büro betraten, hatte ich ein Déjà-vu. Wieder verschwand der persönliche Referent von Krüger in dem Augenblick, in dem wir den Raum betraten. Diesmal konnte ich mir aber denken, warum. Krüger dürfte inzwischen klar geworden sein, dass wir etwas gegen ihn in der Hand hatten und wollte verhindern, dass sein Referent davon erfährt. Also hatte er wohl noch die leise Hoffnung, die Sache gerade gebogen zu bekommen. Guten Tag, die Herrschaften. Setzen Sie sich doch. Meine Sekretärin sagte, dass Sie Einblick in die Unterlagen des Kollegen Tschirner genommen haben und nun sagen können, welcher ominöser Sache er auf der Spur war. Eines musste man ihm lassen. Er konnte erstaunlich gut den unbeteiligten Dritten spielen. Das haben wir. Ich versuchte, einen möglichst sachlichen und gelassenen Ton anzuschlagen. Allerdings haben wir nicht nur die Ergebnisse von Kollegen Tschirnans Nachforschung, sondern auch Informationen, die uns durch Dritte zugespielt wurden. Und die Informationen sind allesamt nicht zu Ihrem Vorteil, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Was wollen Sie damit sagen? Krüger schaltete schlagartig auf erbost um und Zornesröte stieg ihm ins Gesicht. Damit will ich sagen, dass wir handfeste Belege dafür haben, dass Sie für die Firma Bergmann Hochtief gewisse Gefälligkeitsleistungen erbracht haben. Und das nicht selten. Die Belege reichen bis in die späten 80er Jahre zurück, also bis in Ihre Zeit als einfacher Sachbearbeiter hier im Amt. Ich nahm unsere Ausdrucke und warf sie ihm auf den Schreibtisch. Er blickte kurz drauf und schien zu verstehen, denn seine Wut wich umgehend einem verzweifelten Gesichtsausdruck. Und die Gesichtsfarbe, die eben noch intensiv rot war, änderte sich zu einem kalkigen Weiß. Mit zitternden Händen blätterte er durch die Ausdrucke. Ganze 3 Minuten lang sagte niemand etwas. Die einzigen Geräusche im Raum waren das Ticken einer Wanduhr und das Rascheln der Ausdrucke, die Krüger nach wie vor nervös umblätterte. Krüger hörte auf umzublättern und schaute uns an. Erst mich, dann Rita, dann Isolde. Und an Isolde gerichtet sagte er, Frau Schirner, ich weiß, was Sie jetzt denken. Aber glauben Sie mir, bei allen Fehlern, die ich in meinem Leben gemacht habe, ich habe niemals jemandem etwas getan. Ich habe mit dem Tod Ihres Sohnes absolut nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Isolde konnte jedoch nicht darauf antworten. Ihr standen die Tränen in den Augen und man sah ihr an, dass sie um Fassung rang. Aber dann begann sie mit leicht zitternder Stimme zu reden. Aber das würde ja bedeuten, dass der Manfred das getan hat. Der Manfred, den ich schon kenne, seit er ein kleiner Junge war. Komisch, wie die Menschen so reagieren. Aber ich konnte es verstehen. Krügers Behauptung klang grundehrlich. Auch ich glaubte ihm, dass er mit Peters Tod nichts zu tun hatte. Also blieb ja nur noch Manfred Bergmann, dem wir das nur nicht beweisen konnten. Manfred Bergmann, meinen Sie den? Ja. Den Manfred kenne ich sehr gut und wir haben in den letzten Tagen auch öfter über die Sache gesprochen. Er hat damit auch nichts zu tun, das können Sie mir glauben. Wieder schwiegen alle. Also kam ich auf das eigentliche Thema zurück. Herr Krüger, wie gedenken Sie denn jetzt mit dieser Angelegenheit umzugehen? Werden Sie selbst die Konsequenzen ziehen? Mit einer Selbstanzeige hätten Sie die Chance, sich ein wenig Straferleichterung zu verschaffen. Was bleibt mir denn anderes übrig? Nichts. Das haben Sie ganz richtig erkannt. Übrigens sollten Sie dann aber auch die komplette Geschichte auspacken. Beginnend mit den Vorgängen rund um viel frisch gedruckte D-Mark-Scheine in den 80er Jahren. Jetzt schaute Krüger noch entsetzter, als er es ohnehin schon tat. Er hatte wohl nicht damit gerechnet, dass wir auch diese Geschichte ausgegraben hatten. Wäre es Ihnen recht, wenn ich diese Woche noch nutze, um meine Angelegenheiten hier im Amt zu klären und dann zum Wochenende um ein Gespräch mit dem Bezirksbürgermeister bitte? Ja, sicher, warum auch nicht? In dieser Angelegenheit eilt ja nichts. Viel wichtiger ist es jetzt, den Mörder von Peter Tschirner zu finden, denn nach wie vor gehe ich hier davon aus, dass er ermordet wurde. Die Selbsttötungstheorie der Polizei passt einfach nicht ins Bild. In dieser Angelegenheit kann ich aber wirklich nicht helfen, so gern ich es auch täte. Und was den Manfred Bergmann betrifft, der kann es nicht gewesen sein, denn am Tag von Schirners Tod war er den ganzen Vormittag hier auf dem Amt. Damit hat er ein Alibi. Ein Alibi, das ihm ein anderer Verbrecher gab, so viel dazu. Aber richtig. Krüger wirkte weiterhin ehrlich, weshalb ich ihm einfach mal glauben wollte. In meiner Tasche brummte es, periodisch auf- und abschwellend. Mein Telefon im Lautlosmodus. Schnell nahm ich es aus der Tasche und nahm das Gespräch an. Böhme,
Sie hören jetzt ganz genau zu und halten so lange die Fresse.
Eine mir unbekannte Stimme herrschte mich an und ließ keinen Zweifel daran, dass es besser wäre, der Aufforderung zu folgen.
Ich habe Ihren kleinen Freund hier bei mir. Sie werden jetzt umgehend alles zusammensuchen, was Sie gegen Krüger und Bergmann in der Hand haben. Jeden noch so kleinen Schnipsel. Ich werde Sie heute Abend noch einmal anrufen und Ihnen dann mitteilen, wann Sie mir das Material zu übergeben haben. Wir treffen uns dann dort, wo alles begonnen hat. Anschließend stellen Sie Ihre Schnüffeleien ein und vergessen alles, was Sie in den letzten Tagen erfahren haben. Haben Sie mich klar und deutlich verstanden?
Ich hatte einen dicken Frosch im Hals, weshalb ich auch mehr gurgelnd als klar verständlich
"Ja",
antwortete.
Fein. Und wenn Sie irgendwelche Fisimatenten machen, dann werde ich Ihren kleinen Freund hier in kleine Streifen schneiden.
Klick. Ich kämpfte mit einer drohenden Ohnmacht. Wie betäubt wählte ich Fabians Nummer. Ich musste mich umgehend davon überzeugen, dass der Anrufer die Wahrheit sagte. Eine Bandansage verriet mir jedoch, dass sein Handy ausgeschaltet war. Das machte er nie. Wirklich niemals. Ich musste mich setzen. Während Krüger mich nur verwirrt anschaute, fielen Rita und Isolde in heller Aufregung.
Werner, wer war das eben? Du bist auf einmal ganz blass.
Ich rang noch mit meiner Fassung und brauchte deshalb einen Augenblick, bis ich wieder reden konnte.
Das war der Mörder, da bin ich mir sicher. Und er hat Fabian. Ich soll alle Beweise zusammensuchen, die wir bisher haben, und ihm vollständig übergeben. Dann sollen wir vergessen, was wir bisher erfahren haben, und vor allem unsere Ermittlungen einstellen, fasste ich den Anruf kurz zusammen und wandte mich dann an Krüger.
Sie wurden explizit auch erwähnt, Sie und Bergmann. Also denken Sie jetzt besser ganz genau nach, denn offensichtlich geht es hier um Sie. Also wissen Sie auch, wer das eben war.
Ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung.
Aber ich? Kleinlaut hatte sich Isolde zu Wort gemeldet. Wir alle drehten uns gleichzeitig zu ihr um.
Was sagst du da? Fragte Rita als Erste. Du weißt, wer es ist?
Nein, ich weiß es nicht, aber ich meine es zu wissen. Oder so, ach egal, stammelte Isolde weiter. Jedenfalls hatte ich vorhin so ein komisches Gefühl, als der junge Mann hier aus dem Büro gerannt ist, während wir reinkamen. Und jetzt eben fiel es mir wieder ein. Der sah beinahe so aus wie der, der vorgestern aus Peters Haus gerannt kam. Der mit dem Mantel.
Du meinst, der war der Einbrecher?
Das ist möglich. Eine gewisse Ähnlichkeit war schon da. Aber nagelt mich nicht darauf fest.
Verdammt! Ich schlug mit der Faust auf den Tisch. Wir waren ja sowas von dumm und blind. Natürlich war es. Peter wollte einen gewissen Habeschatten. Das war nicht Heinz, sondern Hansen. So ergibt das alles auch wieder Sinn. Herr Krüger, wo könnte Hansen Fabian festhalten?
Ich weiß es nicht, stotterte Krüger, dem es sichtlich unangenehm war, dass sein persönlicher Referent der Täter sein könnte.
Er wohnt in einer kleinen Pension in Charlottenburg. Da wird er wohl kaum jemanden verstecken können.
Nein, das sicher nicht. Dann fiel mir ein, was der Anrufer noch gesagt hatte. Wo alles begonnen hat.
Die Laube.
Jetzt konnte mich nichts mehr halten. Ich rannte aus dem Büro, sprang die Treppen mehr hinab, als ich lief, verließ das Rathaus und sprang auf der Straße vor das nächstbeste Taxi. Der Fahrer konnte nur mit einer Vollbremsung verhindern, dass er mich über den Haufen fuhr. Ich riss die Tür auf, stieg ein und herrschte den Fahrer an.
Zur Dorfstraße, schnell!
Der Taxifahrer schaute mich irritiert an.
Spreche ich Spanisch? Sie sollen zur Dorfstraße fahren, aber ein bisschen plötzlich. Es geht um Leben und Tod.
Geht es das nicht immer? Na, der hatte die Ruhe weg. Ich biss die Zähne zusammen und machte ein grimmiges Geräusch, worauf er seine Sprüche sein ließ und losfuhr. Ich vermute mal, Sie meinen die Dorfstraße unten am Westhafen.
Richtig, vermutet.
Die dann bitte ganz bis zum Ende durch. Jetzt zählt jede Minute. Ich hatte meiner Forderung nach schnellem Transport wohl ausreichend Nachdruck verliehen, sodass er ohne weitere Fragen so schnell wie möglich in Richtung Tiefwerder Wiesen fuhr. Denn nur dort konnte Fabian sein.
Immerhin hatte es tatsächlich alles in Krügers alter Laube begonnen. Während wir fuhren, fiel mir ein, dass ich Rita und Isolde einfach im Rathaus gelassen hatte. Aber die beiden würden schon klarkommen. Jetzt hatte Fabian Priorität. Und wie ich Rita einschätzte, würde sie Krüger schon ordentlich unter Druck setzen, damit dieser keine weiteren Mätzchen machte. Am Ende der Dorfstraße zahlte ich kurz das Taxi und sprang hinaus. Ich rannte so schnell ich konnte hinüber zur Laubenkolonie, als mir plötzlich siedenteils einfiel, dass wir nie nach Krügers Laube gefragt hatten. Gerade erfasste mich ein Anflug von Panik, als mir Ina in den Sinn kam. Sie wusste mit Sicherheit, wo sich Krügers Laube befand. Ich stürmte auf ihr Grundstück und trommelte mit beiden Fäusten an die Tür. »Frau Bergmann, machen Sie auf! Es geht um Leben und Tod!« Ich rief so laut ich konnte, aber niemand reagierte. Ina Bergmann war nicht zu Hause und ich verloren. Aber halt, Mertens. Ich riss fast das Gartentor aus den Angeln, als ich hindurchrannte und auch bei Mertens meine Trommelprogramm absolvierte. Hier mit mehr Erfolg, denn die Tür öffnete sich und ich schlug Mertens beinahe ins Gesicht. »Was wollen Sie denn hier? Spinnen Sie, hier so einen Aufriss zu machen?« »Tut mir leid, aber es geht um Leben und Tod. Wo ist die Laube von Krüger?« »Krügers Laube?« »Die ist weiter vorn, direkt an der Zufahrtsstraße. Wenn Sie wieder vorgehen, bis an die Weide heran, dann links bis kurz vor den Graben, die graue Laube auf der linken Seite. Die ist nicht zu verfehlen. Sieht aus wie schon seit Jahren nicht mehr benutzt.« »Was ja auch stimmt.« »Ja, ja, schon gut. Vielen Dank für die Info.« Ich wartete auf keine weiteren Worte ab, sondern machte mich umgehend auf den Weg. Die Beschreibung war zwar ein wenig schwammig, aber er sollte recht behalten. Die Laube war deutlich zu erkennen. Sie wirkte tatsächlich verlassen. Vermutlich war Krüger schon seit Jahren nicht mehr hier gewesen. Aber wie zum Henker ist Hansen auf diese Hütte gestoßen? Das spielte jetzt keine Rolle. Ich musste Fabian herausholen. Die Frage war nur, war er allein oder war Hansen anwesend? Ich betrat zuerst das Nachbargrundstück, das ebenfalls unbewohnt wirkte. Über dieses Grundstück erreichte ich den Bereich hinter der Laube und konnte in der Deckung eines kleinen Geräteschuppens über den Zaun auf Krügers Grundstück steigen. Vorsichtig schlich ich zu einem Fenster an der Rückseite der Laube und spähte hindurch. Hier war das Schlafzimmer, in dem sich derzeit niemand befand. Vorsichtig umrundete ich die Laube und überprüfte die anderen Fenster. Beim zweiten hatte ich Glück. Ich sah Fabian. Er saß gefesselt und geknebelt auf einem Stuhl, schien aber unverletzt und wach. Letzteres konnte eigentlich nur bedeuten, dass Hansen anwesend war, denn anderenfalls hätte Fabian sicher versucht, sich zu befreien. Und dann sah ich ihn. Hansen ging um Fabian herum und redete auf ihn ein. Dass er ständig in Bewegung war, könnte mich vom Nachteil sein, denn so war es fast unmöglich, in die Laube zu gelangen, ohne bemerkt zu werden. Also schätzte ich kurz ab, wer der körperlich Überlegenere ist und ließ mich großzügig bei diesem Vergleich gewinnen. Blieb nur zu hoffen, dass ich mich dabei nicht übernahm. Geduckt ging ich bis vor die Tür, nahm 2 Meter Anlauf und warf mich mit aller Kraft gegen die Tür. Die wiederum gab umgehend nach, sprang dabei komplett aus den Angeln und fiel krachend ins Innere der Laube. Ich fiel hinterher und lag nun ausgestreckt auf der Tür. Hansen drehte sich erschrocken um und richtete eine Waffe auf mich. Woher hatte er die so plötzlich? Egal. Auf jeden Fall stellte sich jetzt die Frage körperlicher Überlegenheit nicht mehr. »Aufstehen, aber sofort«, befahl er. »Sie sind mir ja ein ganz Mutiger, einfach so hier einzudringen. Ich hoffe doch mal für Sie und Ihren kleinen Schnüfflerfreund hier, dass Sie alle Beweismittel mitgebracht und das große Vergessen vorbereitet haben.« Langsam stand ich auf und versuchte dabei, die Situation zu erfassen. Ich befand mich in einer Art Vorraum. Fabian saß im hinteren Teil des Wohnraumes und neben ihm stand Hansen. Mit der Waffe in der Hand, er hatte also die deutlich besseren Karten. Nein, ich habe nichts mit. Alles liegt sicher verwahrt, bis Sie Fabian wieder freigelassen haben und wir beide sind hier unversehrt weggekommen. Das war nicht die Forderung. Also werde ich jetzt wohl Sie beide beseitigen müssen. Um die Beweise kann ich mich ja dann immer noch kümmern. Seinen Optimismus konnte ich zwar nicht teilen, aber ich war absolut nicht in der Position, ihm das auch mitteilen zu können. Uns beseitigen, so wie Sie auch Peter Schirner beseitigt haben? Schirner, dieser kleine Idiot. Warum wollte der auch nicht hören? Ich habe ihm klar und deutlich gesagt, dass er seine Nase nicht in Dinge stecken soll, die eine Nummer zu groß für ihn sind. Aber er konnte ja nicht hören. Nein, er hatte sogar den großen Detektiv gespielt und mich beschattet. Der hat doch tatsächlich gedacht, dass ich ihn in seiner albernen Verkleidung nicht erkenne. Für wie blöd muss der mich gehalten haben? Und warum hat er Sie beschattet? Sie hatten doch eigentlich nichts mit den ganzen Vorgängen zu tun, weder mit den Bauanträgen noch mit dem Falschgeld. Ach, das mit dem Falschgeld haben Sie auch herausgefunden. Gute Arbeit. Damit hat nämlich alles angefangen. Ich ließ ihn reden. So ein Geständnis bringt zwar nur etwas, wenn es auch aufgezeichnet oder zumindest von jemandem gehört wird, der hinterher noch lebt, aber es verschaffte uns ja auch wenig Zeit. Zeit, in der ich vielleicht eine Lösung für unser Dilemma finden würde.
Kurze Unterbrechung. Wie ihr wisst, gibt es diesen Podcast kostenlos und damit auch meine kompletten Bücher. Das soll auch so bleiben, aber dennoch darf jeder gerne meine Arbeit unterstützen. Das geht ganz einfach per PayPal oder per Banküberweisung. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt weiter mit der mörderischen Wilhelmstadt.
Wissen Sie, hier in diesem kleinen, muffigen Räumen hat alles angefangen. Hier haben Krüger und Wüsthoff, die beiden Verschwörer seinerzeit, ihre kleinen, dreckigen Deals abgeschlossen. Nur, dass Krüger damals noch nicht wusste, dass er mit Falschgeld bezahlt wurde. Der war doch ernsthaft naiv genug zu glauben, dass die aus dem Osten mit echtem Geld ihre Informationen kaufen würden. Dumm war dann nur, dass Bergmann den beiden auf die Schliche gekommen ist und seither den Krüger erpresst hat. Ja, richtig, der hat ihn erpresst. Deshalb hat Krüger seither auch jeden Bauantrag durchgewunken, den der Krüger eingereicht hat. Selbst als er schon zum Leiter des Bauamtes wurde, da hat er eben einige Projekte kurzerhand zur Chefsache erklärt und sich darum gekümmert, dass Bergmann keine Probleme bekam. Das erklärte natürlich so einiges. Und wo kommen Sie ins Spiel?
Ins Spiel,
äffte er mich nach. Wissen Sie, ich bin ja nicht zur Spaß und Spiel hier in Berlin. Nachdem mich in Bremen zweimal irgendwelche Versager dazu gebracht hatten, meine wertvolle Zeit für ihren aussichtslosen Wahlkampf zu verschwenden, habe ich hier in Berlin endlich auf das richtige Pferd gesetzt. Krüger hat beste Chancen, Senator zu werden, und das bringt mir als Chef seines Wahlkampfstabes dann einen Posten als Staatssekretär. Aber nur, wenn seine kleine Episode unbekannt bleibt. Also, kleine Episode würde ich es jetzt nicht nennen. Wir reden hier schließlich sowohl von Geheimnisverrat als auch von Korruption. Das ist ja eher eine große Episode. Nennen Sie, wie Sie es wollen. Fakt ist, dass nichts davon an die Öffentlichkeit darf. Und nur weil Sie Staatssekretär werden wollen, musste ein Mensch sterben? Nur? Was heißt hier nur? Ich habe Jahre meines Lebens in dieses Projekt gesteckt und stehe nun nach den zwei Versagern in Bremen endlich ganz kurz vor dem Ziel. Das lasse ich mir doch nicht versauen. Wie haben Sie Schirner eigentlich umgebracht? Wenn er schon auspackte, dann konnte er dieses Detail ja auch gleich erwähnen. Das war ganz einfach. Ich hatte ihn bei seiner Beschattungsnummer bemerkt und bin einfach mal in den Wald. Der Trottel ist mir hinterher, hat aber gar nicht bemerkt, dass ich mich hinter dem Turm versteckt hatte. Als er dort vorbei ist, habe ich ihm eins mit einem Stein übergebraten und schon war er hin. Hat doch gut gepasst. Die Polizei hat das sofort als Selbstmord gefressen. Langsam gingen mir die Argumente aus. Wie sollte ich ihn weiter hinhalten? Ein Blick zu Fabian zeigte mir, dass auch ihm keine Idee gekommen war. Und selbst wenn gefesselt und geknebelt, war er mir keine besonders große Hilfe. Wie soll es Ihrer Meinung nach weitergehen? fragte ich Hansen ganz offen. Na, wie wohl? Ich leg Sie und Ihren Jüngling hier um, kümmere mich dann um das Kleingedruckte. Die beiden alten Damen werden wohl nicht viel Nachdruck brauchen, um sie davon zu überzeugen, dass es wesentlich gesünder ist, einfach die Klappe zu halten. Niemand wird hier umgelegt. Die Stimme kannte ich. Willard. Lassen Sie sofort die Waffe fallen. Das Gebäude ist umstellt, Sie haben also keine Chance, hier herauszukommen. Auch wenn ich die Bezeichnung Gebäude ein wenig übertrieben fand, selten war ich erfreuter, die Stimme eines Kollegen zu hören als jetzt. Und tatsächlich, Hansen warf die Waffe weg und schon wenige Augenblick später klickten die Handschellen. Handschellen natürlich. Wir saßen gemütlich bei Rita am Kaffeetisch. Wir, das waren Isolde, Ina, Fabian und ich. Es waren eine Woche ins Land gegangen und nach einem Aussagemarathon, der vornehmlich Fabian und mich betraf, hatten wir endlich ein wenig Ruhe und Zeit gefunden, die Ereignisse der vergangenen 2 Wochen auszuwerten. Ich zog eine Schachtel Pralinen hervor, die ich auf dem Weg hierher gekauft hatte. Rita, auch wenn ich es schon 1000-mal gesagt habe, vielen Dank für deine tolle Reaktion. Das hat uns sicherlich das Leben gerettet. Rita hatte nämlich direkt nach meinem Abgang aus Krügers Büro das Kommando übernommen. Sie hatte dann als erstes Willard angerufen und ihm die Situation grob geschildert. Spätestens bei der Erwähnung der Entführung durch denjenigen, der 2 Tage vorher in Peters Wohnung eingebrochen war, musste ihm klar geworden sein, dass seine Theorie von Peters Selbstmord plötzlich auf recht wackeligen Füßen stand. Und so ist er umgehend, begleitet von einigen Einsatzwagen der Polizei, zur Kolonie in die Tiefwälder Wiesen gefahren. Parallel dazu sind Rita, Isolde und Krüger mit Krügers Wagen dorthin und Krüger hat der Polizei gezeigt, welches seine Laube ist. Zum Glück war ich im wahrsten Sinne des Wortes mit der Tür ins Haus gefallen, sodass Willard vor der Tür stehend jedes Wort mithören konnte und auf diese Weise gleich Zeuge von Hansens Geständnis wurde und im richtigen Augenblick eingreifen konnte, um Fabian und mir das Leben zu retten. »Mach mich nicht verlegen«, wiegelte Rita ab. »Was hätte ich denn auch anderes tun sollen?« Auch Fabian meldete sich zu Wort. »Irgendwie war ich jetzt zwar die ganze Woche bei der Polizei, aber immer ging es nur um mich und meine Entführung oder darum, was wir in den letzten Tagen alles herausgefunden haben. Was ich aber nicht erfahren habe, ist, was nun mit Krüger geschieht.« »Der ist erstmal arbeitslos. Das war ja klar. Dann ermittelt die Staatsanwaltschaft in der Korruptionsgeschichte, was ihm mindestens eine Bewährungsstrafe einbringen wird. Unklar hingegen ist noch, wie ihm der Geheimnisverrat angerechnet wird. Entweder war es nur Verrat von Dienstgeheimnissen, dann könnte es eine kurze Freiheitsstrafe oder ebenfalls Bewährung geben. Wird die Sache mit den Plänen für die Erdgasspeicher als Staatsgeheimnis eingestuft? Immerhin handelt es sich dabei ja um strategisch wichtige Anlagen im Rahmen der Senatsreserve, könnte ihm sogar wegen Landesverrat der Prozess gemacht werden. Dann wird es heftig und endet mit Sicherheit hinter schwedischen Gardinen. Krass! Und der Wüsthoff, was ist mit dem? Keine Ahnung. Der ist wohl geständig. Aber ob man ihm die Tätigkeit für einen fremden Geheimdienst wirklich anhängen kann, ist noch unklar. Immerhin war er zur Zeit der Straftat ja Bürger der DDR. Mit etwas Glück kommt er also heil aus der Sache. Nur in Seeburg wird man sich freuen. Hat sich doch eines der spannendsten Gerüchte als wahr erwiesen. Ach übrigens, in einer Sache hatte ich doch recht, trumpfte Fabian auf. Die Sache mit den Knarren, die hätten wir wirklich gebraucht und ich hätte damit die Entführung verhindern können. So gesehen hatte er recht, denn Hansen hat ihn sich einfach mit vorgehaltener Waffe geschnappt und in Krügers Laube gebracht. Aber ohne die Entführung hätten wir Hansen nicht gekriegt, also gekriegt schon, aber dann ohne Geständnis. Auch wieder wahr, verdammt. Wisst ihr was? Brachte sich nun auch Isolde ein. Ich für meinen Teil bin richtig froh. Richtig froh, dass der Mord an meinem Peter aufgeklärt wurde. Wofür ich euch ewig dankbar sein werde. aber auch froh, dass es dann doch nicht der Manfred war. Das hätte nämlich richtig wehgetan. Als der Name ihres Sohnes fiel, blickte Ina auf. Und ich erst mal. Ich habe dem Manni zwar von Anfang an keinen Mord zugetraut, aber dass in Betrügereien verwickelt war, entsetzt mich ungemein. Ich habe ihm auch schon gesagt, dass ich erst wieder mit ihm rede, wenn er komplett reinen Tisch gemacht hat und der Staatsanwaltschaft in allen Belangen hilft. Ina, du musst dich nicht rechtfertigen. Manfred ist ein erwachsener Mann, der allein für seine Taten verantwortlich ist. Da hatte Isolde natürlich recht. Und auch Ina schien das zu verstehen. Rita wechselte das Thema. Werner, Fabian, wie sieht es eigentlich aus? Ihr habt den Fall ja ganz prima gelöst. Wann gründet ihr eigentlich eure Privatdetektei? Gute Referenzen könnt ihr ja jetzt vorweisen. Sie lachte schelmisch. Nie, nie, nie. Das war das allerletzte Mal, dass ich in Sachen Ermittlungen tätig war. Und das meinte ich durchaus ernst. Ich bin ja nicht zum Spaß in Pension gegangen, sondern weil ich ein alter Sack bin, für den diese ganze Aufregung auf Dauer viel zu viel ist. Und hier hatten wir ja am Ende auch mehr Glück als Verstand. Was Fabian bestätigte. Ja, ohne die Entführung wäre der Mord komplett unaufgeklärt geblieben. Den Bogen zu Hansen hätten wir nie geschlagen, auch wenn wir es eigentlich hätten wissen müssen. Hätten wir? Na klar, ist denn nicht immer der Gärtner der Mörder? Ich schmunzelte, während die drei Damen fragend dreinblickten. Aber sie wussten ja nicht, welchen Beruf Hansen seinerzeit erlernt hatte. Und wir würden es ihnen auch nicht verraten. So viel Geheimnis musste schließlich sein. Tja.
Ende. Wow.
Wie wow?
Wow.
Ich hab jetzt Fussel im Mund.
Ja, und ich hab beschlossen, fortan wirst nur noch du lesen.
Das hab ich mir gedacht.
Nee, ernsthaft, das war richtig, richtig, richtig klasse.
Teilweise habe ich dir wohl dein Buch neu geschrieben.
Ja, das geht mir ja beim Lesen ständig so, weil man manchmal schneller mit der Augen schon ist, als man mit dem Reden ist und irgendwie passt es dann gerade anders und dann erzählt man irgendwas anderes. Aber solange es sinngemäß darin passt, ist es scheißegal.
Ja, aber wer hätte gedacht, wa? Hansen, der Typ.
Ja, aber ist ja richtig, Mensch. Da war doch schon am Anfang klar, als die das erste Mal nach ihm gegoogelt haben, dass er gelernter Landschaftsgärtner ist. Natürlich muss er sein. Entweder ist der Chauffeur oder der Gärtner.
Aber es ist schon erstaunlich. Das mit dem Landschaftsgärtner, muss ich zu meinem Leidwesen gestehen, habe ich auch, wie ich das Buch das erste Mal gelesen habe, nicht auf dem Schirm gehabt. Gar nicht.
Letzten Endes ist es ja so, dass ich das ja auch nur so als Klingeck damit drin geschrieben hatte.
Aber interessant war es schon.
Natürlich passt eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner nicht so ganz dazu, dass er sich halt dann eben da so als der große Politik-Heini geriert.
Naja, also gibt ja immer Leute, die erstmal einen Beruf ergreifen und dann überlegen, was zu machen mit ihrem Leben. Ne?
So irgendwie ist den Gag mit dem Gärtner, der musste da noch eingebaut werden.
Ja, der war toll. Aber Gott sei Dank, ne? Auch ohne Knarren haben sie das hingekriegt.
Ja. Ja, und wir wissen jetzt, es war tatsächlich Mord.
Ja.
Aus vergleichsweise niederem Beweggrund sozusagen.
Ja, aber wirklich, ne? Nur ja, weil der sich da profitieren
der
wollte.
Typ, ey.
Na.
So aber sowas von richtig, dass der jetzt im Knast sitzt, ja?
Also wenn man den kennen, den würden wir, wa?
Aber richtig. Und über das Knie legen und das Hinterteil in Brand schlagen. Und nicht löschen.
Nee.
So.
Tja.
Ja.
Also ich für meinen Teil denke mal, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Also das Lesen von Mike, das Buch schreiben von Mike und das Vorlesen von mir.
Nein, also ich sag mal so, die ersten neuen Podcast-Episoden, die laufen jetzt nur noch unter ferner Liefen.
Ach, Quatschtüte.
Nee, ernsthaft, das hat richtig, richtig toll geklungen, muss ich sagen. Also mir hat das super gefallen.
Danke.
Also zum einen durchweg das seniorengerechte Vorlesetempo erhalten. Ich brauchte dich nicht einmal bremsen. Und nee, echt toll. Echt,
ich lese sehr viel vor, ne?
Richtig darfst toll. Du nicht
vergessen. Ja, ja. Aber ich hatte manchmal das Gefühl und dachte so, jetzt musst du mal den Märchentantenstil weglassen. Weil man sonst ja Geschichten, so allgemeine Geschichten vorliest, die auch sehr interessant sind und zum Erzählen anregen. Und ein Krimi gehört da in dem Fall eigentlich eher nicht dazu.
Witzig fand ich die raue Stimme von dem Mann.
Ich hatte dann schon kaum eine Stimme.
Ja, das hatte ich so. Das ist im Grunde genommen, neben Fabian jetzt, der einzig wirklich junge Mann da in dem Ganzen, die Menge von diesen ganzen alten Säcken, die ja schon in den 80er Jahren irgendwelche Geschäfte gemacht haben. Und der klingt jetzt ausgerechnet wie der Alterspräsident von der Herzangelegenheit.
Lag wahrscheinlich daran, wenn man eine halbe Stunde nonstop liest, dann verlassen einen die Stimmbänder auch ein wenig.
Ja, wem sagst du das, ne? Ich habe das ja schon mehrfach erlebt.
Ja, naja.
Ja, siehst du, und so hat sich aber auch der Kreis wieder geschlossen in die Laubenkolonie in den Tiefwerder Wiesen.
Jawohl.
Klein Venedig.
Ja, eine schöne Ecke. Sehr
unser
schön.
Wo unser Bötchen liegt.
Sehr zu empfehlen, wenn man mal in der Gegend ist, sich das mal anzuschauen. Oder sich da auch mal ein Boot auszuleihen.
Ich kann sagen, Kajak leihen und dann einfach mal da durchpaddeln. Das ist schon
das
echt,
ist wirklich so traumhaft toll. Schön.
Ja, dann, wenn jemand Lust hat, einfach mal Bescheid sagen und dann fahren wir mit unserem Boot auch noch mit.
Tja, wie ist das eigentlich? Liest du die anderen Bücher auch?
Ja, na klar.
Okay.
Da gibt es nämlich jetzt gleich eine feste Zusage. Also wir haben ja die feste Zusage sowieso schon vom lieben Matze. Und jetzt haben wir auch endlich was terminiert bekommen. Und was soll ich sagen? Kommende Woche werden wir uns ja nochmal mit der Seeburg-Verschwörung so ganz allgemein befassen, mit einigen Details dazu. Soll also heißen, wir kämmen mal kurz die Schlussbemerkung auf links und schauen, was es dazu zu erzählen gibt. Ja. Und in der Woche darauf beginnen wir mit Nachts am Teufelsberg. Und das erste Kapitel wird gelesen vom lieben Matthias.
Hey, ja. Da freue ich mich schon drauf.
Den aber Matze, Termin haben wir schon letzte Woche festgemacht.
Zur Schlussbemerkung. Man hat es ja sicherlich heute gehört. Mike liest ja nicht von Papier, aber ich habe diesmal von meiner ersten Ausgabe, die ich signiert von meinem Mann bekommen habe, gelesen. Und wie es der Zufall will, kann ich hinten ein Buch noch schreiben. Da sind nämlich ein paar leere Seiten. Und das ist nämlich die Schlussbemerkung, die da fehlt. Aber man hat es vielleicht gehört, weil das Umblättern, na, das war ja dann doch zu vernehmen. Also Besonderheit, letzte Kapitel richtig aus dem Buch gelesen.
Da musste ich so kichern.
Also aus dem Papier.
Im letzten Kapitel jetzt an einer Stelle war da auch vom Ticken einer Wanduhr die Rede.
Ja, deswegen wusste ich so lachen.
Und dann wurdest du so leise und dann hörte man ganz laut tick, tick, tick.
Und ich musste so kichern, ich habe gelesen, Ticken einer Wanduhr. Ja. Und in dem Moment ging mir das
aber
auch durch den Kopf.
Aber zurück auf dein Buch ohne die Schlussbemerkung. So. Wenn du mal ganz vorne reinschaust, steht da auch drin 1 von 6. Denn das war vorab, hatten wir ja, irgendwann hatte ich es auch schon mal erzählt, war ja der Plan, ich drucke einfach nur ein paar Exemplare für die Familie und das war's. Ne? Mehr sollte ja damit gar nicht passieren. Und das sind genau besagte 6 Exemplare und das erste davon, das ist ja das hier.
Ah, da muss ich doch mal sagen, abgesehen davon, dass ich ja noch das signiert bekommen habe, steht ja glatt.
Mikrofon voll raschelst mit deinem Umblättern.
Ist egal. Steht ja glatt für Efi. Ha, meine Persönlichkeit, meine Wenigkeit.
Das steht in allen Büchern auch, die
ja, das weiß ich ja. Und dann steht hier noch, dies ist ein Roman. Manches darin hat tatsächlich stattgefunden, anderes ist frei erfunden. Die Grenzen sind oft fließend. Ähnlichkeiten zu früher, jetzt oder zukünftig, lebenden Personen sind selbstredend rein zufällig. Sollte man wissen.
Ja.
Jetzt wissen wir es. Okay, so, jetzt darf ich nochmal blättern? Ja.
Ja.
So, also geschafft. Ich für meinen Teil habe genug geplappert.
Genau, außerdem haben wir ja im letzten Kapitel nur als große Orte das Rathaus mit Bauamt, Baumamt und Baumarkt.
Da waren wir ja schon mal. Na und die Hütte, ne?
Und das Gebäude von Krüger.
Die kleine Hütte.
Das inzwischen ohne Tür dort hinten in der Kolonie in den Tiefwerder Wiesen sein.
Aber ich musste so insgeheim ein bisschen kichern, weil wie ich das mit der Tür vorgelesen habe, habe ich mir so wirklich förmlich vorgestellt, wie das rumpst und die Tür da so, ne? Eher so.
Lang hin und
genau, genau.
Ein paar Meter auf der Tür schlittern, Blick nach oben, direkt in die Mündung von der Knarre. Huch!
Ja, also es hat schon Spaß gemacht.
Ja, muss ich sagen, haben wir vielleicht genug geplappert. Wir hören jetzt langsam auf. Wir wollen ja hier auch nicht die Leute unbedingt langweilen. Genau. Und was uns noch so rund um alles einfällt, können wir dann nächste Mal in aller Seelenruhe auswerten. Ja.
Ja, also Kritiken immer ran.
Genau, jetzt könnt ihr aber wirklich mal mit Lobhudeleien für Evi um die Ecke kommen. Freut sie sich?
Lobhudeleien.
Ja.
Okay.
Dann sag ich jetzt für meinen Teil, liebe Höri,
tschüssi.
Vielen Dank fürs Wiederzuhören.
Ich habe mich schon verabschiedet.
Und vielen Dank fürs hoffentlich auch nächste Mal wieder zuhören. Empfehlt uns weiter, überall, wo ihr nur könnt. Empfehlt uns und gebt Sternchen und Pluspunkte, was man nicht alle kann. Ich kenne ja nicht mal alle Plattformen, weiß nicht, was man alles machen kann. Aber man kann bestimmt überall besonders viele Lobhudeleien hinterlassen, insbesondere für die liebe Evi.
Okay, also dann jetzt nochmal, ja?
Tschüss! 2. Der Mike nochmal. Hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor. Für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen. Als E-Book und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich tschüss!